Gott und meine Entscheidung. Heute Abend ist der Heilige Geist hier mächtig am Werk. Das merke ich schon daran, dass Christopher und ich uns ähnliche Dinge vorgenommen haben. Mit anderen Worten, ich wollte euch heute Abend gerne erzählen, wie so ein typischer Morgen bei mir aussieht. Ne? Ein typischer Morgen im Leben der Eva Gierse. Ich werde wach, öffne kurz die Augen, erfasse den derzeitigen Helligkeitsgrad im Zimmer, schließe die Augen, drehe mich nochmal kurz rum und döse wieder ein. Wunderbar. Das passiert in der Regel so 2 bis 3 Mal am Morgen, bevor der Wecker klingelt. Schnell erlöse ich mich von dem nervenden Geräusch mit einem schnellen Schlag auf die Taste und drehe mich nochmal rum und döse wieder ein. Drehen, dösen, drehen, dösen. Und schließlich zieht sich das so lange hin, bis es denkt, oh, die letzte Minute. Jetzt aber schnell, mit einem Ruck, schlage ich dann die Bettdecke zurück und schwinge die Beine aus dem Bett. Ich stehe auf. Die wichtigste Entscheidung des Tages ist geschafft. Ich bin aufgestanden. Vielleicht geht euch das ja ähnlich. Aber das, wie gesagt, erfreut mich jeden Morgen, wenn das schon mal geschafft ist. Dann geht der Tag eigentlich ganz gut weiter. Meistens jedenfalls. Wie gesagt, ohne Aufstehen passiert in unserem Leben herzlich wenig. Die größten Taten, die größten Entscheidungen, all das wird erst dann gefällt, wenn wir aufgestanden sind. Wahrscheinlich habt auch ihr den Tag mit Aufstehen begonnen, sonst seht ihr nicht hier. Und danach auch schon sehr viele Entscheidungen gefällt. Wahrscheinlich in ganz unterschiedlichen Bereichen. Alltagsfragen. Was gibt's zum Frühstück? Habe ich noch Zeit für die Losung und vielleicht noch ein kurzes Gebet? Laufe ich heute in die Schule oder nehme ich den Bus, fahre mit dem Fahrrad? Lasse ich die Vorlesung ausfallen, ist so schlechtes Wetter. War mir zu glatt heute Morgen. Schnee mochte ich nicht. Helfe ich meiner Kollegin oder soll sie ihre Suppe selber auslöffeln? Wie entscheide ich mich jetzt? Ganz normale Alltagsfragen. Dann gibt's so die Sachfragen. Beim Einkauf, da muss man sich dann immer mal wieder für bestimmte Produkte entscheiden. Kaffee von Chibo oder von Edusho. Vielleicht auch Bellarom. Wie wär's mit Nutella oder doch lieber Nuspli? Kaufe ich lieber einen Mac oder lieber einen Computer von Asus? Ich weiß, es ist für viele keine Frage hier. Für welches Produkt entscheide ich mich? Und dann gibt's dann noch die ganz normalen Lebensfragen. Die dauern meist ein bisschen länger. Zur Entscheidung. Welchen Beruf möchte ich ergreifen? Was ist die Vision für mein Leben? Was ist mein Ziel? Wen möchte ich heiraten? Was sind meine Werte? All diese Entscheidungen wirken sich auf mein Leben aus. Und manchmal fühlen wir uns ganz schön verwirrt im Dschungel der Möglichkeiten. Ne? Möglichkeiten heute sind ja extrem wichtig. Es fällt immer schwerer, sich zu entscheiden, weil man so viele hat. Und das macht uns das Leben nicht unbedingt leichter. Unsere Entscheidungen haben die Kraft, unser Leben zu verändern und auch zu gestalten. Sie erweitern meine Möglichkeiten oder sie schränken sie ein. Sie lenken mich in eine bestimmte Richtung, fördern oder bremsen mein persönliches Wachstum. Sie können auch eine Krise auslösen, in der es gilt, eine Situation ganz neu anzuschauen und die man dann neu bewerten muss. Sie gibt dir immer wieder auch die Möglichkeit zum Weiterkommen. In jeder Entscheidung treffen wir eine Wahl. Und wir haben eine Wahl. Wir haben immer eine Wahl. Manchmal mag uns die Wahl überhaupt nicht gefallen. Nehme ich die Krankheit an oder lehne ich mich dagegen auf? Gebe ich mich der Trauer hin oder versuche ich sie zu verdrängen? Schiebe ich die Entscheidung auf oder stelle ich mich ihr heute? Heute habt ihr jedenfalls die Wahl getroffen, zum CT zu kommen. Gleich am Eingang konntet ihr zwischen 2 verschiedenen Süßigkeiten wählen. Wer hat das Lakritz genommen? Aha. Wer ist eher für die Schaumschläger? Ah. Vielleicht gab es auch Leute, die haben gar nichts genommen, ne? Haben auf die Figur geachtet. Wunderbar. Oder es gab noch andere Gründe. Genau. Ich hatte Glück, ich durfte beides nehmen. Aber diese Wahl hat man ja nicht immer. Und dann kam die nächste Entscheidung, die Platzwahl. Oh oh. Durch die Platzwahl, da kann man schon mal ganz weitreichende Entscheidungen demnächst treffen, ne? Weil dadurch kann man überaus nette Menschen kennenlernen. Auch das hat es hier im CT schon gegeben. Super nette Menschen getroffen und sich später dafür entschieden. Was hat euch heute bewogen, hierher zu kommen? War es das Thema? War es die Gelegenheit, Freunde zu treffen? Vielleicht eine Aufgabe, die ihr hier im Gottesdienst habt? Oder der Wunsch, Gott wirklich live zu erleben? War es die Hoffnung, eine Antwort zu bekommen auf eine bestimmte Frage? Die Sehnsucht nach einem ermutigenden Wort oder nach einem Gebet? Hinter jeder Wahl steht eine Motivation. Was ist deine? Im Januar und Februar haben wir uns an den Donnerstagabenden Gedanken gemacht über Gott im Alltag. Einmal in Bezug auf ihn und meine Zeit oder die Politik, vielleicht auch meine Karriere, das Geld, die Liebe, die Versöhnung mit der Welt. Und wir haben dabei viele gute Impulse bekommen. Heute Abend ist eine Chance, nochmal drüber nachzudenken, was habe ich da gehört? Ist überhaupt irgendwas hängen geblieben? Und war das, was ich da so gut gefunden habe, so gut, dass es Entscheidungen beeinflusst hat? Heute Abend ist nochmal eine Chance, darüber nachzudenken, welche Entscheidungen habe ich aufgrund dieser Themen getroffen. Als Bibeltext für heute Abend habe ich Johannes 6, 1 bis 15 ausgesucht. Und das ist ein Text, der verdeutlicht, wie verschiedene scheinbar ganz kleine Entscheidungen Gottes Wesen sichtbar werden lassen. Und ich möchte das mal vorlesen nach der Übersetzung das Buch von Roland Werner. Einige Zeit danach setzte Jesus über auf die andere Seeseite des Galiläischen Meeres, das auch See von Tiberias genannt wird. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie seine wunderbaren Krankenheilungen miterlebt hatte. Da stieg Jesus auf einen Berg und setzte sich dorthin zusammen mit seinen Schülern. Das jüdische Passafest stand vor der Tür. Als er aufblickte und sah, dass eine riesige Volksmenge sich um ihn herum versammelt hatte, sagte er zu Philippus: Wo können wir Brot einkaufen, damit alle diese Menschen zu essen bekommen? Das sagte Jesus, weil er Philippus auf die Probe stellen wollte. Er hatte jedoch schon längst entschieden, was er tun wollte. Philippus antwortete: Wenn wir Brote für 200 Denare kaufen, dann reicht das noch nicht einmal dafür, dass jeder auch nur ein kleines Stück abbekommt. Einer seiner Schüler, es war Andreas, der Bruder von Simon Petrus, sagte daraufhin zu Jesus: Hier ist noch ein kleines Kind, das 5 Gerstenbrote und 2 Fische hat. Aber was ist das schon für so viele Leute? Jesus sagte: Sorgt dafür, dass die Menschen sich hier niederlassen. An dieser Stelle wuchs viel Gras. Darauf ließen die Menschen sich nieder. Die Männer allein waren schon etwa 5000 an der Zahl. Da nahm Jesus die Brote und sprach das Dankgebet. Dann verteilte er sie an alle, die dort saßen, und genauso die Fische. Jeder nahm, so viel er wollte. Als alle satt geworden waren, sagte Jesus zu seinen Schülern: Sammelt alle übrig gebliebenen Reste auf, damit nichts verschwendet wird. Sie sammelten alles auf und füllten damit 12 Handkörbe. Das war das, was an Brocken von den 5 Broten übrig geblieben war, nachdem alle satt geworden waren. Da merkten die Leute, dass vor ihren Augen ein außergewöhnliches Wunder geschehen war, das die Größe von Jesus zeigte. Sie sagten: Dieser Mann ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen sollte. Jesus erkannte, dass sie ihn ergreifen und zum König krönen wollten. Deshalb stieg er wieder auf den Berg hinauf, und zwar ganz allein. Mein erster Punkt: erschüttert, auf die Probe gestellt. Jesus ist auf dem Weg in Galiläa. Der hat vorher eine ganze Reihe von Menschen geheilt, unter anderem auch in Jerusalem am Teich von Bethesda. Die Menschen sind fasziniert und sie bleiben ihm auf den Fersen, selbst über den Weg in Nazareth. Es gab kein Entkommen. Mit seinen Jüngern erklimmt er dann auf der anderen Seite von Tiberias einen Berg und erblickt schließlich eine große Menschenmenge, die schon einen ganz beachtlichen Weg zurückgelegt hatte. Genauso wie er und seine Jünger. Jesus blickt auf und er sieht in die Gesichter der Menschen und er erkennt ihren Hunger. sowohl das physische Bedürfnis nach Nahrung als auch der Hunger nach geistlicher Nahrung. Die Menge hat sich entschieden, hinter ihm herzulaufen, egal wohin er geht, weil er ihre inneren Bedürfnisse wahrnimmt und ihre Sehnsucht stillt. Er lehrt, heilt und gibt wie kein anderer. Während dieser Begebenheit auf dem Berg lehrt er auch seine Jünger, Situationen mit Gottes Augen zu sehen. Er fragt Philippus, wo sie genügend Brot für diese riesige Menschenmenge einkaufen können. Und der nächste Satz hat mich schon etwas erschüttert. Das sagte Jesus, weil er Philippus auf die Probe stellen wollte. Großartig. Ganz schön erschütternd. Gott stellt Menschen auf die Probe. Philippus ist einer von ihnen. Abraham im Alten Testament, als er seinen Sohn Isaak opfern soll. König David, der der wunderbaren, schönen Bathsheba widerstehen soll. Und etliche andere. Das gilt es erstmal sacken zu lassen. Es ist eine Sicht von Gott, die ich gar nicht so gerne möchte. Sie fordert mich heraus, über mein Gottesbild nachzudenken. Hat Jesus dich schon mal auf die Probe gestellt? Kam dir das so vor? War das erschreckend? Erschütternd? Mich schon. Meistens hat es mir nicht gefallen. Denn diese Probe forderte eine Veränderung meiner Sichtweise und meines daraus resultierenden Handels. Aber durch die Krise, die meistens darauf folgte, konnte ich mich bewähren und im Vertrauen auf Gott wachsen. Gott hat mir mal ganz klar gemacht, dass er eine bestimmte Beziehung von mir, die ich zu jemandem hatte, nicht möchte. Das hat sich lange hingezogen. Und ich fühlte mich auf die Probe gestellt, als ich merkte, ich muss die Entscheidung treffen, diesen Menschen loszulassen, ob mir das gefällt oder nicht. Weil die Beziehung, so wie ich sie gelebt habe, war nicht gut für mich. Ist mir das leicht gefallen? Nein. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Hat es mir geschadet? Nein, hat es auch nicht. Ich bin froh, dass ich die Entscheidung getroffen habe, weil dadurch konnte ich einen Schritt weiter auf Gott zugehen. Und ich habe gemerkt, dass ich ihm vertrauen kann. Und das wünsche ich uns, dass wir merken, dass wenn wir von Gott auf die Probe gestellt werden, dass er mit uns da drin ist. Er gibt uns nichts, was wir nicht schaffen können. Hier in diesem Text steht am Anfang eine Frage, auf die Jesus von Philippus eine Antwort möchte. Eine Antwort, die über das Naheliegende hinausgeht. Jesu Frage entsteht aus der Situation heraus. So wie das bei uns auch der Fall ist, wenn er uns auf die Probe stellt. Philippus sieht die Situation. Wir sehen sie auch. Er ist Teil von ihr. Das sind wir auch. Und er antwortet sachgemäß anhand der Fakten. Für ihn ist das eine Sachfrage. Relativ schnell geklärt. Jeder andere hätte wohl genauso geantwortet. Viel zu viele können wir nicht schaffen, kriegen nie genug. Wenn das die Antwort geblieben wäre, dann wäre die Menge hungrig geblieben. Und das finde ich erschütternd. Mein zweiter Punkt, erfreut. Jesus hat schon entschieden. Da heißt es, er hatte jedoch schon längst entschieden, was er tun wollte. Jesus sieht weiter als nur auf diese eine Situation. Der Vater hat ihn in den vorangehenden Kapiteln, wenn man da vorher die Sachen liest, schon durch seine Taten, die Heilungen und Ähnliches, die vorbereitet sind, bestätigt und auch durch die Worte über den Messias im Alten Testament. Jesus weiß das und aus dieser Sicherheit heraus redet er auch, handelt er auch, lebt er, ist er. Vor der Entscheidung, die Jesus schon vor der Frage getroffen hat, steht die Unterscheidung. Was ist jetzt in dieser Lage hilfreich? Wir haben vorher schon gesagt, es gibt immer mehrere Möglichkeiten, man kann wählen. So auch hier, ne? Da gibt es Lösung A, wir schicken alle nach Hause. Gibt es Lösung B, alle bleiben, aber alle bleiben hungrig, bis auf so ein paar ganz wenige Ausnahmen, die vielleicht noch so ein Kantenbrot in der Tasche haben. Gibt die Lösung C, ich nehme mich des Problems erst gar nicht an und ich sehe einfach weg. Tue so, als wären die gar nicht da. Ne? Ich habe nicht aufgeblickt und habe sie nicht gesehen und deswegen muss ich mich auch nicht kümmern. Dann gibt es die Lösung D. Ich vertraue auf Gottes Hilfe. Und ich erwarte ein Wunder, während ich das gebe, was ich kann. und habe oder was vorhanden ist. Und indem ich Gott die Chance gebe, das zu tun, was er kann und möchte, und dass ich ihm die Chance gebe, der zu sein, der er ist. Jesus' Weg zu seiner Entscheidung sieht hier so aus. Das erste ist die Wahrnehmung der Lage. Er blickt sich um und er sieht die Menschen. Das zweite ist, er unterscheidet anhand der oben gegebenen Lösung. Vielleicht sind dir auch noch ganz andere eingefallen. Und das dritte ist die Entscheidung. Da steht, er hatte schon längst entschieden, was er tun wollte. Und er hat entschieden anhand der Situation, der möglichen Lösungen, die er so eingeengt hat, dass er wusste, was jetzt das Richtige für ihn ist, anhand der Perspektive seines Vaters im Himmel, mit dem er eins war. Und er hat entschieden anhand der Prinzipien, der Werte und der Überzeugung, die ihm wichtig waren. Und letzten Endes ist das auch das, wie wir unsere Entscheidungen treffen. Wir gucken, wie sieht's aus, wie sieht die mögliche Lösung aus. Ich hoffe, wir fragen nach der Perspektive von Gott in der einzelnen Situation und wir entscheiden anhand der Sachen, der Werte, der Prinzipien, der Überzeugungen, die uns wichtig sind. Ich habe immer schon Nutella gegessen und deswegen esse ich das auch heute Morgen. Wie sah denn die Umsetzung der Entscheidung aus? Jesus bezieht die Gaben, die da sind, mit ein. Da sind 5 Brote und 2 Fische von diesem kleinen Jungen. Die nimmt Jesus und er nutzt damit die vorhandenen Ressourcen. Und dann gibt er ganz klare Anweisungen. Die Leute sollen sich setzen und dann dankt er für die Brote und dann verteilt er das Essen. Dabei bricht er die Brote in so kleine Stücke. Dadurch werden alle satt. Und sie können selbst entscheiden, wie viel sie nehmen möchten. Das fand ich ganz interessant. Jeder hat für sich entschieden, wie viel will ich denn davon haben. Und trotzdem hat es am Ende gereicht. Genauso die Entscheidung von dem kleinen Jungen, der die Sachen überhaupt mitgenommen hat. Ne? Wieso steigt er auf den Berg und nimmt 5 Brote und 2 Fische mit? Habe ich mich gefragt. Ja, wahrscheinlich hat Gott schon gut vorgesorgt. Das fand ich gut. Das hat mich erfreut. Jesus hat das Ziel beständig vor Augen. Und dabei gibt es kurzfristige und langfristige Ziele. So ein kurzfristiges Ziel, er macht die Menschen physisch satt. Aber gleichzeitig macht er sie auch hungrig nach mehr von ihm. Und das ist eher ein langfristiges Ziel. Genauso wie den Willen seines Vaters zu erfüllen und ihn zu verherrlichen, zum Beispiel durch das vollbrachte Wunder. Die Menschen erkennen, dass Jesus wirklich ein Prophet ist. Da kann ich nur sagen, ich bin schon erfreut. Jesus hat nämlich entschieden. Er hat sich für mich und für uns entschieden, dass wir leben sollen, hier auf der Erde und in der Ewigkeit. Dafür hat er sich selbst gegeben am Kreuz. Kerstin Hack sagt zu dem Thema Freiheit, du musst im Leben gar nichts, nur eines Tages sterben. Bis dahin kannst du dich immer entscheiden. Wir haben die Wahl. Jesu Ziel ist, dass ich erkenne, wie er wirklich ist. Seine Perspektive für die Entscheidungssituationen, in denen ich mich erlebe, wahrnehme, ja, oder wie diese im Alltag in den unterschiedlichen Themen, in denen wir in den letzten Wochen bedacht haben, wie ich die Sachen umsetze. Er möchte, dass ich mich für ihn und ein Leben mit ihm entscheide und am Ende auch mit ihm in der Ewigkeit beim Vater lebe. Ich habe heute mal wieder diese Karte gesehen. Er hat uns eine Wohnung bereitet beim Vater. Ich finde das spannend und ich finde das eine gute Perspektive. Ich komme aus dem katholischen Hintergrund. Mich hat da früher immer gestört, dass alles auf die Ewigkeit ausgerichtet war. Ne? So nach dem Motto, naja, in der Ewigkeit wird alles gut. Ne? Dann habe ich immer gedacht, gut, da hat man dann seine Ruhe. Aber irgendwie muss ich sagen, dazwischen habe ich gedacht, so, jetzt ist hier das Leben und ich kann mich hier entscheiden. Und genau so ist das auch. Jetzt ist hier das Leben und ich kann mich hier entscheiden. Ich habe eine ganz gute Nachricht für euch. Es gibt ein Leben vor dem Tod. Und wir können uns dafür entscheiden. Und wir können uns auch entscheiden für ein Leben nach dem Tod in der Ewigkeit, wenn wir unser Leben Jesus anvertrauen. Da kann ich nur sagen, erfreut. Jesus hat schon entschieden. Mein dritter Punkt, erkannt beim Brechen der Brote. Jesus möchte, dass wir ihn erkennen. In den Evangelien können wir verschiedene Berichte lesen, in denen sich Jesus den Menschen beim Essen zu erkennen gibt. Und das ist ganz egal, ob er bei Zachäus zu Gast ist oder ob er nach Maria und Martha geht oder ob er mit den Emmausjüngern nach der Auferstehung spricht. Beim Dankgebet und beim Brechen des Brotes gibt er sich zu erkennen. Das Brechen des Brotes, das kommt von diesen Fladenbroten, die es in Israel so wunderbar gibt und die es auch zur damaligen Zeit schon gab. Es gibt kleine und große und man nimmt nicht immer gleich ein ganzes Brot, weil man selten ganz alleine da gegessen hat zu der Zeit, sondern man reißt das immer in so kleine Stücke. Und mit diesen kleinen Stücken nimmt man dann irgendeine Soße wie Hummus aus Kichererbsen oder auch vielleicht ein Gemüse oder vielleicht auch ein Stückchen Fleisch und isst das dann. Gastfreundschaft und Essen, das ist ganz extrem wichtig. Mir ist Gott mal ganz besonders bei einem Abendmahl begegnet. Es war eine Entscheidungssituation. Ich bin ja Mitglied der Jesusgemeinschaft und bevor ich nach Israel gegangen bin, war ich da in Probestatus. Dann war ich erstmal die Zeit in Israel, weil ich dachte, naja, schauen wir mal, wie sich das Ganze so entwickelt. Dann bin ich wiedergekommen und hatte auch so ein bisschen mehr Abstand und dachte, naja, schauen wir uns das lieber noch mal ein bisschen aus der Entfernung an. Man muss ja nicht gleich alles haben und Vollmitglied sein. Und irgendwie wurde ich aber mit der Zeit immer unzufriedener. Das Ganze zog sich etwa über 1,5 Jahre hin. Und ich dachte, ja, wie ist denn das jetzt eigentlich? Ah, ich habe immer noch nicht geheiratet und ich will aber jetzt irgendwo hingehören und wie kriege ich das jetzt auf die Reihe? Und naja, die Unzufriedenheit wuchs. Und dann hatten wir dieses wunderbare Jump Festival. Wer kann sich an das Jump Festival erinnern? Oh, ganz vage, nur ein ganz paar Leute. Also wir haben vom Christustreff so ein Festival gemacht. Das war damals in der Martin-Luther-Schule in der Turnhalle. Und mit 200, 300 Leuten, ziemlich spannend. Und ein Bestandteil am letzten Tag des Festivals, war ein Sonntag, war ein Abendmahl. Und ich hatte an dem Abend vorher nochmal mit jemandem gesprochen, hatte mein Leid geklagt und gesagt, meine Situation so erklärt, dass ich unzufrieden war. Und dann sagte die Person, aber was regst du dich auf? Du hast doch deine Familie, du musst dich nur dafür entscheiden. Und ich dachte, großartig, da habe ich jetzt genau drauf gewartet. Das war genau die Antwort, die ich wollte. Naja, dann habe ich gedacht, okay Gott, wenn du wirklich willst, dass ich da dazugehören soll und den Antrag auf Vollmitgliedschaft stelle, dann bitte ich dich, dass du mir beim Abendmahl das Wort Gemeinschaft gibst. Nun kann man das Abendmahl ganz gut feiern, ohne dass man das Wort Gemeinschaft hört. Alle gingen nach vorne im Kreis, wir haben das ungefähr so gefeiert wie hier und dann weiß ich noch ganz genau, Steffi Baltes war dabei. Steffi Baltes teilte das Abendmahl aus und wir nahmen das Abendmahl und dann hat sie zum Schluss für die Gruppe gebetet und das dritte Wort war Gemeinschaft. Und ich wusste ganz genau, okay Herr, ich weiß, du hast mich berufen, diese Bestätigung habe ich gebraucht, um den nächsten Schritt zu gehen und den Antrag auf die Vollmitgliedschaft zu stellen. Gott redet ganz praktisch. Er hat mir gezeigt, in dem Moment, was das Beste für mich ist. Er hat sich mir zu erkennen gegeben und das, was seine Perspektive für mein Leben ist. Das hat mich wirklich umgehauen. Ich fand das ganz spannend. Und ich habe das auch so manchmal beim Abendmahl erlebt, wenn wir in Jerusalem in der Erlöserkirche Abendmahl ausgeteilt haben oder auch wenn wir hier Abendmahl austeilen, in dem Moment, wo wir alle zusammenstehen, wo wir Gemeinschaft haben miteinander und mit Gott, dass er da ganz tief reden und heilen kann. Das ist manchmal nur ein Blick, das ist manchmal nur ein Wort. Ihr habt es erlebt. Ich hoffe es bald und wenn nicht, dann wünsche ich es euch. Nächste Woche gibt's wieder die Chance. Ich finde immer, beim Essen mit Freunden kann man so ganz entspannt Gemeinschaft genießen. Auch wenn man Leute zum Essen einlädt, da lernt man Leute am besten kennen. Wir geben einander Anteil an unserem Leben. Im CT ist ja manchmal so, dass wir sagen, oh, die Gruppe ist so groß und wie lerne ich denn überhaupt Leute kennen? Eine super Chance, Leute kennenzulernen, ist Gemeinschaft mit Leuten beim Abendessen. Ladet jemanden ein, teilt das Leben mit ihm und Gott kann euch dabei super begegnen. Geben wir ihm die Chance. Wie viel wir von uns preisgeben, das bleibt nach wie vor unsere Entscheidung. Das nächste Blind Dinner kommt bestimmt. Ist eine super Idee, steht schon auf dem Plan. Ich habe jetzt leider das Datum nicht dabei. Jedenfalls ist mir das ganz wichtig. Ich möchte euch Mut machen, mal die Erfahrung zu machen, wie das ist, auch mal mit Fremden am Tisch zu sitzen und zu erkennen, welche Juwelen Gott euch vorsetzt und wie er sich euch auch selbst da zeigen kann. Gott hat uns die Möglichkeit der freien Entscheidung geschenkt. Zum Wesen seiner Liebe gehört die Freiwilligkeit. Gott erzwingt keine Entscheidung für sich, dafür ihn zu lieben. Das ist und bleibt freiwillig, bis zum Schluss. Er lockt uns immer wieder, er zeigt immer wieder, wie toll er ist, aber er zwingt uns nicht. Und das finde ich ganz toll. Das gehört für mich zu einer freien Entscheidung. Es geht dabei nicht um entscheiden müssen. Es geht um entscheiden dürfen. Wir hier im Westen haben eine großartige Chance, ganz viel entscheiden zu dürfen. Und wenn wir mal falsch entschieden haben, wenn wir vielleicht in der Sackgasse gelandet sind, gibt es immer noch den Weg zurück. Das ist manchmal die beste Entscheidung, einfach kehrt zu machen und die Entscheidung umzukehren. Was können wir tun in wichtigen Entscheidungen? Wir können Gott fragen im Gebet. Wir können mit Menschen sprechen, denen wir vertrauen und die uns kennen und die uns eine ehrliche Meinung sagen. Und das können Leute sein, die mit Gott leben, aber auch Leute, die ohne Gott leben. Wir betrachten die Umstände. Wir fragen uns, steht meine Entscheidung im Einklang mit der Bibel, mit Gottes Wort? Passt das Timing? Was sind meine Motive? Gibt es eine Bestätigung dafür? Und nicht zuletzt, habe ich einen inneren Frieden dabei? Wer noch mehr Impulse für Entscheidungen braucht, für den habe ich eine kleine Broschüre. Das ist nur so ein kleines quadratisches Teil. Super praktisch, kostet nur 2 Euro, hinten am Büchertisch hinterlegt. Könnt ihr da mitnehmen. Das Ding heißt Entscheiden, Impulse für die richtige Wahl von Markus Splitt. Alles in allem, wenn wir von Gott auf die Probe gestellt werden, hilft er uns zu bestehen und er gibt uns eine Chance zum inneren Wachstum. Wir können uns freuen, denn Jesus hat schon entschieden. Er hat sich für uns entschieden und er gibt sich uns ganz besonders im Brotbrechen zu erkennen. Wir dürfen uns entscheiden und Gott kann Dinge in unserem Leben bewirken. Wir schaffen es nicht allein, aber mit dem wenigen, was wir ihm geben, kann er Wunder vollbringen. Zum Abschluss der Predigt möchte ich einen Text von Henry Nouwen vorlesen und mit uns beten. Gib nicht auf bei dem Gedanken, du könntest dich nach so vielen Jahren nicht mehr ändern. Stelle dich einfach so, wie du bist, in die Gegenwart Jesu und bitte ihn, dir ein furchtloses Herz zu geben, in dem er bei dir sein kann. Du kannst aus dir keinen anderen Menschen machen, aber Jesus kam, um dir ein neues Herz und einen neuen Geist zu schenken und dich an Leib und Seele neu zu machen. Lass zu, dass er dich mit seiner Liebe umwandelt und dich dadurch fähig macht, mit deinem ganzen Wesen seine Zuneigung anzunehmen. Jesus, danke, dass das möglich ist, dass du dich für uns gegeben hast und dass wir frei entscheiden dürfen. Du siehst die Situationen, Dinge, Momente, wo uns das unheimlich schwerfällt, wo wir Angst haben, was falsch zu machen, wo uns die Möglichkeiten überfluten, überraschen und wir nicht wissen, was richtig ist. Gib uns deinen Geist. Gib uns die Entscheidungen, die in deiner Perspektive sind. Lass uns erleben, wie deine Liebe uns umwandelt und wie wir dadurch fähig werden, dir nachzufolgen. Amen.